genießen. Ab ins Bett. Bayern genießen im April mit Gerald Huber.
Na, juckt schon in die Finger? Was ein echter Gartler ist, der ist natürlich längst an der Arbeit, weil er es gar nicht mehr aushält in den vier Wänden und die Sonne ihn spätestens Mitte März regelrecht hinausgetrieben hat. Es hängt natürlich ab vom örtlichen Klima, aber mancherorts kann man ja schon an den ersten Rasenschnitt denken. Zumindest muss der Rasenmäher sommertauglich gemacht werden. Selbstverständlich aber erschöpft sich das Garteln nicht nur im Mähen. Und deswegen heißt unser heutiges Bayern-Genießen-Magazin auch Ab ins Beet. Folgende Themen haben wir heute für Sie. Viel zum Anschauen. Die Dorfgartenschau im mainfränkischen Himmelstadt. Viel zu tun. Die Rentnerin Inge Kendl und ihr Schrebergarten. Viel zum Pflanzen. Tipps für Setzlinge von der Biobäuerin. Viel zu essen. Der Sternekoch Thomas Kellermann und seine Kräuter-Gemüse-Spezialküche. Viel zu pflegen. Die berühmte Orangerie von Schloss Seehof macht sich fit für die Außensaison. Viel zu viele. Der Gärtner und seine Feinde. Freuen Sie sich mit uns auf eine unterhaltsame Stunde Bayern genießen. Wer einen Garten hat. Und wer kein Gartenbesitzer ist, der genießt jetzt halt die Gärten der anderen oder öffentliche Anlagen und Parks. Das hat den Vorteil, dass man sich dabei die Hände nicht dreckig machen muss. Besonders interessant für viele sind da natürlich diverse Gartenschauen. Hochsubventionierte Riesenveranstaltungen mit viel Gewurl, wobei das beschauliche Gartenerlebnis naturgemäß etwas in den Hintergrund tritt. In Himmelstadt, im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart, ist das alles ein bisschen anders. Die gut 1.500 Himmelstädter, deren Gemeinde ansonsten nur von der Christkindlpost her bekannt ist, veranstalten nämlich eine Dorfgartenschau in eigenen Gärten unter dem Motto Himmelstadt blüht auf.
Jutta Steinmetz sitzt in einem Holzhäuschen am Rand ihres großen Hausgartens. Doch viel Zeit zum Genießen hat sie derzeit nicht. Es gilt, eine große Idee in die Tat umzusetzen.
Ja, wir hatten eben vor 4 Jahren den Dorferlebnistag in Himmelstadt. Wir hatten da so einen großen Ansturm von fast 15.000 Leuten im Dorf. Das hat uns animiert, nochmal sowas zu machen oder sowas Ähnliches zu machen.
Die Gartenfreunde um Jutta Steinmetz setzten sich also zusammen und heraus kam das Projekt Himmelstadt blüht auf.
Da ist nach vielen launigen Rotweinabenden dann ein Konzept entstanden, so wie es heute dasteht, mit Aktionen rund ums ganze Jahr.
Schnell waren viele Feuer und Flamme für die Idee. Das Garteln erlebt ja seit vielen Jahren einen vorher ungeahnten Aufschwung. Säen, pflegen, jäten im eigenen Stück Natur ist wieder in. Wobei das in kleinen Orten wie Himmelstadt nie anders war.
Wir hier in Himmelstadt rennen nicht mit bunten Gummistiefeln durch die Gegend. Das brauchen wir nicht. Wir haben hier ein authentisches, ländliches Leben. Und wir wollen eigentlich zeigen, hey, Garten gibt's bei uns schon immer. Wir sind eigentlich die Experten.
Experten wie beispielsweise der Himmelstatter Gartenbesitzer Karl-Heinz Link. Er wird im Lauf der nächsten Monate Vorträge halten, zum einen über seine eigene Orangerie mit exotischen Pflanzen von der Bananenstaude bis zum Zitronenbaum. Aber Karl-Heinz Link kennt sich auch aus mit Gartenteichen. Wasser im heimischen Garten, für ihn ein ganz wichtiges Element.
Das ist beruhigend. Man kann sich hinsetzen, dass man sich erholen kann. Und ja, man kann die Seele baumeln lassen. Im eigenen Garten, da fühlt man sich wohl.
Viel Information rund um den Garten wird es in Himmelstadt geben. Und das hört natürlich nicht bei den Pflanzen auf. Georg Biernoth etwa aus Obersfeld wird über die Tierwelt im Garten sprechen. Zum einen haben es ihm die Wildbienen angetan, zum anderen Insekten, die mancher Gartler eigentlich gar nicht so gerne sieht, Ameisen. Aber hier will Biernoth Aufklärungsarbeit leisten und bricht eine Lanze für die kleinen Krabbler.
Wenn wir einen Garten haben, dann gehören Ameisen dazu, wie alle anderen Insekten genauso. Wenn wir keine Ameisen hätten und keinen Regenwurm und die Vögel nicht, dann können wir einpacken.
Nicht einpacken, sondern auspacken im eigenen Garten wird Anni Büttner. Denn Himmelstadt blüht auf wird bei Weitem nicht nur eine Aneinanderreihung von Fachvorträgen und Führungen sein. Der Garten als Erlebnisraum steht im Mittelpunkt und wie man ihn am schönsten genießen kann.
Mein Sohn spielt Musik und er hat natürlich Musikfreunde und dann machen wir eine Serenade. Eine Nachbarin macht noch mit, die liest dann dazu Geschichten oder Gedichte. Es muss musikalisch und mit den Vorlesungen dann abgestimmt werden.
Das Leben in und mit der Natur in allen Facetten, das soll in Himmelstadt gezeigt werden. Schon den Jüngsten wird die Bedeutung von Flora und Fauna nahegebracht. Spielerisch geht Matthias Schott das an. Er lockt die Kids mit Geocaching, eine Art moderne Schnitzeljagd per GPS. Auf der Suche nach versteckten Schätzen in Feld und Flur wird ganz nebenbei auch der Schutz der Natur vermittelt.
Es ist niemandem damit getan, wenn wir jetzt da nur eine Kinderbelustigung machen, wo jede Blume kaputt tritt, ohne Rücksicht auf Verluste, sondern eigentlich ist es Sinn und Zweck der Sache auch, mal zu sagen, halt, macht mal die Augen auf, schaut mal, was da am Wegrand ist und passt mal auf, wo ihr hintretet.
Himmelstadt blüht auf. Ein tolles Projekt rund ums Gartenjahr. Auch die Gemeinde und viele Vereine sind mit im Boot und haben ihre Feste und Veranstaltungen auf das Motto ausgerichtet. Ein Höhepunkt ist sicher die Dorfgartenschau im Juni, wo über 30 Privatgärten geöffnet haben. Und, freut sich Organisatorin Jutta Steinmetz, das ist noch lang nicht alles. Es blühen noch so viele Veranstaltungsideen.
Also momentan haben wir 60, 70, aber es kommen ständig welche dazu. Ich denke, dass wir am Ende des Jahres bei 100 Veranstaltungen stehen.
Jetzt im April gibt's Lehrgänge zum Thema Kräutersammeln und diverse geführte Wanderungen in die wunderbare Gegend rund um Himmelstadt. Das komplette Veranstaltungsprogramm finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de/Zeit für Bayern.
Der April tut bekanntlich, was er will. Der April tut bekanntlich, was er will. Ich habe einen kleinen Garten draußen vor der großen Stadt, weil jeder gern für sich allein ein kleines Platzerl hat. Und weil ich noch ein Neuling bin, ich hab's noch nie probiert, hab ich ein Gartenbücherl gekauft und fleißig drin studiert. April, das ist der Monat, ja so lese ich schwarz auf weiß, da ist der Boden nimmer z'kalt und Sonne ist noch nicht heiß. In diesem Monat kann man schon die ersten Blumerl sehen, drum wird's auch höchste Zeit, dass wir ans Pflanzensetzen gehen. Ich hab mir ja im Winter schon einen schönen Plan gemacht und für ein jedes Pflanzerl schon ein Plätzchen ausgedacht. Ich geh also zur Gärtnerei, nicht weit von unserem Haus, und such mir dort in aller Ruhe die schönsten Sachen aus. Ein halbes Pfund Radieselsamen, ja, so geht's schon an. Dann kommen gleich Salat und die Tomatenpflanzerl dran. Der Gärtner meint, es wär noch zu früh, vielleicht gibt es noch Schnee. Das kostet mir nur ein Lacher, Mensch, der hat doch keine Idee.
Der Kleingarten hat eine Geschichte, die weit ins Mittelalter zurückreicht. In Ingolstadt beispielsweise die Gärten im Moos im Westen vor der Stadt. Dort versorgen sich die alteingesessenen Ingolstädter Bürger seit Jahrhunderten mit eigener Hände Arbeit. Im 18. Jahrhundert wurden solche Gärten für die Stadtbürger von vielen Fürsten gefördert, zur Bekämpfung der Armut in der Stadt. Erst im 19. Jahrhundert kam der Begriff Schrebergarten auf, nach dem Leipziger Arzt Moritz Schreber, der zusammen mit anderen den Schreberverein gegründet hat. Erst mit dem Wirtschaftswunder, in denen der Ziergarten modern wurde, hat der Klein- oder Schrebergarten mit seinen Nutzbeeten ein spießiges Image bekommen, das sich heute wieder ins Gegenteil verkehrt hat. Heute gelten wiederum exakte Rasenkanten eingerahmt von Thujenhecken als spießig. Langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben die 81-jährige Inge Kendl in ihrem Kleingarten in München-Neuhausen besucht.
Jetzt schauen wir da mal.
Inge Kendl sperrt das Gartentürl ihrer Parzelle mit der Nummer 101 auf und geht unter dem efeuumrankten Torbogen durch. In dem 285 Quadratmeter großen Schrebergarten stehen zwei Apfelbäume, eine Zwetschge, ein Fliederbaum, eine Zierquitte, Rhododendren und sogar ein kleines Alpinum. Fünf Gemüsebeete beliefern im Sommer ihre Küche, außerdem ein Kräuterbeet.
Schaut, Winterling blühen, Schneeglickerl blühen, die Krokus blühen schon, schau. Aha. So schick, gell?
Als erstes füttert Inge Kendl die Vögel. Die Meisen verwöhnt sie sogar mit Pinienkernen. Kein Wunder, dass sie schon angeflogen kommen und warten.
Jetzt schau, ist schon da. Schau, da kriegst du was jetzt. Komm, bibi, bibi, komm. Geht die Größte.
Ihr Gartenhäusel ist wohl das älteste der gesamten Anlage. Während die Nachbarn sich längst richtige Blockhäuser gebaut haben, hegt und pflegt Inge Kendl die rotbraun gestrichene Hütte mit den kunstvoll geschnitzten Fettenkopfbrettern, die vom Dach herunterhängen.
Nach dem Krieg war es mit dem Essen auch nicht so. Und dann haben sie sich da angebaut schon ein bisschen. Da war noch kein Garten, nichts. Aber die Einzelnen haben sich so kleine Parzellen einfach selber gerichtet und haben da Sachen angebaut. Ja, und dann haben sie auch Häuserl gebraucht. Und dann mit den Schutzsachen, die in der Stadt umhergelegen sind von den zerstörten Häusern, hat der Mann damals das Haus gebaut. Das sind alles Trümmer von den Häusern, die wo zerbombt waren. Und lebt heute noch das Häuserl.
Weil es noch keiner abgerissen hat.
Ja, aber nach mir wird es bestimmt einer abreißen.
Ulrich Trebin im Kleingarten mit seiner Nachbarin Inge Kendl. Die 81-Jährige hören wir gleich wieder beim Rosenschneiden. Freilich könnte man hergehen und die Samen für die meisten Gemüsesorten direkt ins Beet säen. Dann allerdings heißt's warten, denn bis der Samen aufgeht, das kann dauern. Da hatte sich eingebürgert, die Pflanzl schon im Gewächshaus oder auf der Fensterbank vorzuziehen, um sie hernach, tunlichst aber erst nach den Eisheiligen im Mai, ins Freiland umzupflanzen. Freilich kann man die Jungpflanzen auch kaufen. Wer da keine Massenware aus Großgärtnereien haben will, dem empfiehlt sich dafür ein Gang auf den Wochenmarkt, wo kleine Gärtner und Biobetriebe die Setzlinge anbieten. Einen solchen Biohof haben wir besucht, in Teising bei Neumarkt St. Veit. Dort zieht das Ehepaar Sauer-Falk seit Jahrzehnten in ihrem Hof Pflanzl und baut auch Gemüse an, um es dann vor allem in der Münchner Stadt unter die Leute zu bringen.
Auf dem Markt, Samstag früh am Maria-Hilf-Platz in der Münchner Au. Zwischen erdigen Kartoffeln und gelbe Rüben stehen am Stand von Gerti Sauer-Falk schon die ersten Primal- und Kräutertöpfe und eine ganze Reihe Stammkunden.
Ja, fast jeden Samstag, weil es so gute Sachen gibt.
Seit ewigen Jahren schon.
Auf jeden Fall weiß ich dann, wer es macht und so.
Weil das unheimlich gute Qualität ist. Schöne, auch seltenere Sachen, die man nicht unbedingt im Gartencenter kriegt, sondern eben ein bisschen besonders sind.
Kleine Asiasalatpflanzerl, Portulak, Puffbohnen oder die schon zart sprießenden Lefkojen. Damit sie alle bei den Städtern landen, mussten sie 100 Kilometer nordöstlich von München, in Teising, wochenlang umsorgt, gehegt und gepflegt werden. Auf dem kleinen Hof von Gerti und Wolfgang Sauer-Falk.
Dann hier haben wir Spinat, dann haben wir hier die Asiasalate.
Die Schnittsalate sind auch schon soweit.
Die Kräuter und so, das ist alles schon ausgepflanzt und kurz vorm Schnitt bereits.
Die Gärtnerin führt uns durch das geheizte Gewächshaus, am Waldrand neben der kleinen Koppel für die drei Hofpferde und dem Esel. Aus unzähligen Anzuchtschalen sprießen schon die kleinen Pflanzerl. Seit Anfang Februar dürfen die ersten heranwachsen. Egal, ob es draußen schneit und stürmt, die zarten Triebe brauchen Licht und Wärme.
In einem Folienhaus haben wir noch mal ein kleines Gewächshaus eingebaut, das wir mit Noppenfolien abgrenzen und bedecken abends auch.
Diese Folie muss dann jeden Tag in der Früh wieder weggenommen werden, damit genug Licht auf die Setzlinge kommt.
Dann gibt es aber wieder Pflanzen wie Tomaten, Paprika, also die sehr wärmebedürftig sind auch noch. Und die müssen dann auf alle Fälle dann noch in dem kleinen Haus sein.
Und das hat sich das Ehepaar extra direkt ans Haus angebaut. Dort ist Wolfgang Falk gerade dabei, die nächste Runde Tomatensamen in die Erde zu bringen.
Was der Kleingärtner machen kann, das ist zum Beispiel Tomaten selber vermehren. Das ist gar nicht schwierig. Und ich habe da eine Fleischtomate, die vermehre ich jetzt schon, glaube ich, im fünften Jahr. Man erntet einfach eine sehr reife Frucht, lässt die eine Zeit lang liegen, bis sie fast anfängt zu faulen. Dann kann man sie eine Zeit lang noch in einen Eimer mit Wasser legen. Da kann man so richtig batzen, einmal wie ein Kind, knetet das durch, gießt die Flüssigkeit ab und lässt es in der Sonne trocknen und sammelt dann die trockenen Samen einfach ab.
Also Samen in die Anzuchterde, mit nicht zu kaltem Wasser gießen und dann eine Plastikabdeckung drüber, zur Not einfach in eine Tüte schieben.
Dann ist die Luft eben gespannter und dann geht es ruckzuck. Allerdings, wenn dann die Pflanzen kommen, dann muss man natürlich die Plastikumhüllung entfernen. Das ist ganz wichtig, weil sonst kann es Pilzkrankheiten geben.
Apropos, was viele verkehrt machen, ein Gewächshaus muss keine tropischen Temperaturen haben. Im Gegenteil. Am besten nicht zu heiß und nicht zu feucht.
Wenn man jetzt da so ein triebiges Klima hat, dann wachsen die Pilze, dann können Bakterienkrankheiten auftreten und so. Also unsere Pflanzen, die haben einen warmen Fuß, aber die Lufttemperatur ist eher kühl.
Warmer Fuß heißt entweder auf einem warmen Fensterbankerl oder eine beheizbare Temperaturmatte. Und noch einen Tipp hat Wolfgang Falk.
Die meisten, die sehen immer viel zu viele Pflanzen aus und wissen dann gar nicht, was sie eigentlich damit machen sollen. Und wesentlich sinnvoller ist, den Samen wirklich abzuzählen, zum Beispiel 10 Salatpflanzen und 5 Tomatenpflanzen und später dann wieder sehen, also mehrere Sätze hintereinander und dann kann ich das Ganze auch wegessen.
Wenn die Pflanzen dann das dritte Blatt bekommen, vertragen sie es auch schon wieder ein bisschen frischer und sind auch schon groß genug, dass sie vereinzelt, also pikiert werden können. Das macht wieder Gerti im großen Gewächshaus.
Beim Pikieren achtet man darauf, dass man die Pflanzen nicht zu tief setzt, also niemals die Blätter einzwicken. Die Pflanze muss sich gut weiterentwickeln können.
Wenn sie dann groß wird, braucht sie drei Dinge: Wasser, Wärme und den Dünger nicht vergessen, am besten organischen. Und die Pflanzen jetzt langsam an die Frischluft gewöhnen.
Man darf nicht meinen, jetzt man hat eine Salatpflanze, die holt man jetzt vom Fensterbankerl, die ist jetzt auspflanzbereit, die muss erstmal abgehärtet werden.
Also tagsüber raus in die Sonne und abends wieder in die geschützte Stuben. Insgesamt brauchen kleine Jungpflanzen also viel Fürsorge, Zeit und Aufmerksamkeit.
Ja, man muss sich immer bewusst sein, dass man es mit einem Lebewesen zu tun hat. Die muss einfach richtig gut gehen und dann wächst sie in der Regel auch gut.
Mit dieser Einstellung arbeitet das Ehepaar schon seit gut 30 Jahren auf dem kleinen Hof in Teising bei Neumarkt St. Veit.
Meine Mutter hat den Betrieb hier in die 50er, 60er Jahre aufgegeben, weil es einfach nicht mehr rentabel war, hier Tiere zu halten und auf den paar Tagwerk Früchte anzubauen. Und in die 80er Jahre, da hat man überlegt, ja, Selbstversorgerbetrieb war ja recht interessant.
Doch als Selbstversorger konnten die beiden nicht lange existieren. Sie mussten ihr Gemüse vermarkten und gingen zu Naturland.
Auf dem Land haben wir keine Möglichkeit gehabt, die Produkte zu vermarkten. Erstens war die Einstellung für biologische Produkte damals überhaupt noch nicht gegeben. Und die paar Leute, die Interesse gehabt hätten, also die hätten das, was wir angebaut haben, nicht verbrauchen können.
So gingen sie nach München, eben einmal in der Woche auf den Markt. Und etwas ganz Besonderes, schon seit Beginn haben sie im Stadtteil Haidhausen eine feste Anzahl von Kunden, die einmal die Woche Gemüse frisch vom Hof bekommen. Eben das, was gerade wächst. Und frischer geht's kaum. Das wissen die langjährigen Kunden zu schätzen, wie diese, die gerade überlegt, was für Pflanzen sie sich für ihren Hinterhofgarten in Haidhausen holen soll.
Ich freue mich schon. Und dann werde ich buddeln und dann mir neue Pflanzerl kaufen und dann die Lücken füllen.
Frühlingsgefühle auch schon beim Gärtner-Ehepaar aus Teising. Aber für sie heißt ab ins Beet, auch wieder los geht's mit der arbeitsreichen Zeit.
Es kribbelt, man möchte schon was tun. Aber auf der anderen Seite, diese faulen Phasen, die wir im Winter haben, das ist vorbei jetzt, gell? Weil die Pflanze braucht Wasser, die braucht Wärme. Also das ist einfach ein ständiges Kümmern dann um Pflanzen.
Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern2.de.
Und glitschig grün, grüne Affen, grüne Schlange, glitschig grüne Baum, saftig und lebendig, glitschig grüner Traum.
Jetzt im Frühjahr ist auch die rechte Zeit zum Rosenschneiden. Vorausgesetzt, die Pflanze hat noch nicht zu sehr ausgetrieben. Die 81-jährige Inge Kendl macht sich in ihrem Münchner Kleingarten an die Arbeit.
Jetzt brauche ich dann eine Rosenschere und da muss ich aber Handschuhe ziehen.
In Jeans und Strickjacke rückt Inge Kendl ihren Rosen zu Leibe. Ein Halstuch schützt die 81-Jährige vor dem noch etwas kühlen Wind. Die Rosen wollen ordentlich gestutzt sein, damit sie auch schön blühen im Sommer.
Und worauf muss man da achten, wenn man die jetzt beschneidet?
Immer, wenn jetzt der Seitending rauskommt und da sieht man schon eine kleine Knospe raus, dann muss das immer oberhalb abschneiden. Das habe ich mir auch erst einmal bei Unser Land oder so ähnlich im Fernsehen abgeschaut. Das schneide ich ziemlich runter. Das ist nichts Besonderes da. Ja, ich schon. Piep, piep, gell? Ja, piep, piep, schau.
Inge Kendl freut sich, dass der Winter jetzt endlich vorbei ist und sie wieder in ihren Garten kann.
Ich bin ganz zufrieden, wenn ich in meinen Garten gekommen und kann mich da betätigen und habe frische Luft. Ich habe nette Nachbarn, mit denen ich mal ein paar Worte reden kann und so. Also für mich ist der Garten das Schönste, was es gibt. Allein schon, wenn ich dann reinkomme und ich sehe, gestern war das Blümchen noch nicht da und heute ist da.
Und das mit 81 Jahren?
Ja.
Macht da nichts aus?
Nein, ganz im Gegenteil. Wenn ich mich daheim gar nicht wohlfühle oder wenn es mir einfach langweilig ist oder so, dann sage ich, jetzt gehe ich in meinen Garten. Und dann bin ich kaum da und dann geht es mir wieder gut.
Woran man sieht, dass Arbeit glücklich macht. Wir hören Inge Kendl gleich wieder. Wer sich im Garten an die Arbeit macht, der will auch möglichst bald was davon haben. Nicht nur einen schönen Frühlingsnachmittag auf der Terrasse. Kräuter und Gemüse sprießen im Frühlingsgarten und einer, der sich bestens damit auskennt, ist Thomas Kellermann auf seiner Oberpfälzer Burg Wernberg. Er ist ein regelrechter Gemüsefanatiker, der vor einem halben Jahr immerhin seinen zweiten Michelin-Stern gekriegt hat. Bayerisch-französische Frühlingsstimmen aus der Oberpfalz.
In In der Hightech-Küche von Thomas Kellermann auf Burg Wernberg blüht der Frühling. Erst in Kellermanns kreativen Zwei-Sterne-Hirn und dann auf dem Teller. Das will er mir demonstrieren.
Können wir hier die Gläser schon mal aufmachen? Wir haben jetzt die ersten Radiesal schon mal eingelegt. Und zwar haben wir die eingelegt in etwas Mirin und etwas Reisessig und etwas Salz, etwas Zucker.
Mirin, was ist das nochmal?
Mirin ist einfach mal ein alkoholisches, süßliches Getränk aus Reiswein. So, ein bisschen Sterne ist einmal drin. Das sieht jetzt einfach auch von der Farbe her sehr schön aus. So leicht rosa.
Mixed Pickles heißt die bayerisch-französische Frühlingsvorspeise ganz simpel. Aber was wir als mehr oder weniger idiotische, essiggeschwängerte Fondue-Beigabe aus dem Glasl kennen, das ist bei Thomas Kellermann eine echte Kreation. Oder besser gesagt, weil der bayerische Anteil ja sehr hoch ist, eine Mordserfindung. Weil ein Hund ist er schon, der Kellermann.
Das hier ist Orange mit Asti Spumanti. Wir wollen hier praktisch einfach mal auch eine alkoholische und aber trotzdem recht frische Note reinbringen. Das ist dann praktisch so ein Asti-Orangenschaum.
Auf dem Frühlingsteller finden sich am Ende eingelegte Radieserl, eingelegter Radi, eingelegte Mini-Mais-Kölberl, dazu dreierlei Soßen und eventuell ein Hauch Regensburger Stör. Das heißt, alles kommt frisch aus der Heimat. Aber natürlich beileibe nicht aus dem Gemüsegarten direkt auf den Teller. Nein, das duldet so ein Zwei-Sterne-Koch natürlich nicht. Ein bisschen Präparation muss schon sein.
Wir legen hier einen in einen Fond. Und zwar machen wir uns einmal einen Basisfond aus etwas Geflügelbrühe, etwas Schalotten, Champignons. Und das Ganze lassen wir erstmal einreduzieren. Dann legen wir ein bisschen frische Blattpetersilie ran, ein bisschen frischen Estragon. Lassen das Ganze ein bisschen ausziehen, passieren das Ganze ab. Und dann legen wir erst diese Maiskolben ein, die roh waren. Vorher kochen wir diesen Mini-Mais aber noch ganz kurz 5 Minuten in Salzwasser ab. Schrecken das Ganze ab und legen es dann in diesen Fond ein.
Und spätestens dann wird's mit Radi und Kümmel so richtig bayerisch. Allerdings nicht derb, sondern eher so mit Olala.
Dann haben wir hier einen Radi. Sieht jetzt dann nicht so aus wie ein Radi. Und zwar ist das richtiger Bierradi, den man in Bayern bekommt. Und den haben wir ausgestochen mit seinem Apfelausstecher. Den haben wir auch vorher ganz kurz in Salzwasser blanchiert und abgeschreckt. Und auch in diesen Fond reingelegt wie den Mini-Mais. Und beide Sachen tun wir extra separat, den Mini-Mais wie den Radi, in diesem Fond praktisch mal kurz bei 80 Grad für circa eine Stunde lang garen. Und dann bleibt es einfach so eingelegt.
Die eingelegten und bei Niedrigtemperatur so richtig mit Kräuterfond bedienten Gartengemüse verlangen nach einer Soße, befindet der Chef mindestens.
Dann haben wir hier unsere Soße.
So eine Soße? Ich nehme nicht an, dass es irgendeine ist.
Und zwar, das ist eine Marinade mit Senf, dann kommen eben Senfkörner dazu, dann machen wir frische Gartengurken mit rein und etwas Walnussöl und ganz zum Schluss, damit wir auch ein bisschen eine Frische rein haben, machen wir ein bisschen einen frischen Champagner rein. Das hier ist etwas Stör. Der kommt hier auch aus Regensburg. Das Störfleisch haben wir ganz kurz kalt geräuchert. Und dann haben wir das noch kurz saftig gegart. Und dann haben wir ein Riette rausgemacht mit etwas Lauch, Schalotten, mit etwas Bier und etwas Sauerrahm. Da haben sie jetzt so eine bayerisch-französische frühlingshafte Kombination aus eingelegten Gemüse, eben diese Mixed Pickles, wie wir sie nennen, also Radiesel, Radi und Maiskolben. Dann eben diese Senfkörner, Champagner-Vinaigrette, dann eben diesen Stör mit Kümmel und etwas Bier. Und viel Spaß.
Also jetzt halten Sie das mal, bitte.
Ich halte es mal.
Und ich probiere es.
Damit ist der Radi. Auch ein bisschen mit der Marinade mit rein tun. Genau.
Schmeckt's? Ja, ganz, ganz, ganz köstlich. Und dann noch das. Den Stör mal dazwischen. Stör-Riette, was heißt eigentlich Riette?
Eigentlich ein eingekochtes und kleingezupftes. Eigentlich meistens macht man es vom Schwein oder vom Kaninchen.
Ja. Oder von der Gans, ne?
Oder von der Gans.
Ente.
Sie wissen es ja.
Ja, ich frage die Hörer. So, jetzt kommt als Krönung noch
das Radiesal.
Das Radiesal.
Genau, das Radiesal am besten.
Das schaut auch hammermäßig aus.
Das Radiesal am besten.
Mit Pesto.
Mit Pesto, genau.
Oh, also diese Farben.
Schaut ziemlich cool aus, oder?
Oh, unglaublich. Also das gibt richtige Frühlingsgefühle. Ganz tolle.
Welche genau, wollen wir gar nicht wissen, verehrte Kollegin. Rezepte der Sterne-Spezialitäten von Thomas Kellermann finden Sie natürlich auf unserer Internetseite bayern2.de. Zeit für Bayern. Wir sind wieder bei Inge Kendl in ihrem Münchner Kleingarten. Da gibt's viel zu tun für die 81-Jährige.
Guck mal, für die kleinen Blümchen da dazwischen raus.
Muss man vorsichtig sein, gell, dass man es nicht verletzt, ja, mit der Spinne.
Genau. Und die Amseln und die Vögel sind jetzt böse, weil die finden unterm Laub finden die Würmer und Insekten und sowas, weißt du? Die Schimpfer sind jetzt deswegen.
Vor 22 Jahren haben Inge Kendl und ihr Mann sich den kleinen Schrebergarten für die Rente angeschafft, haben die Bäume gepflanzt und die Beete angelegt. Seit ihr Mann vor ein paar Jahren gestorben ist, macht sie die Arbeit alleine.
Da haben wir den Garten noch gar nicht so lang gehabt, aber wir waren so ziemlich gerade fertig. Und dann klingelt das Telefon, dann geht mein Mann hin und da war jemand dran. Der hat gesagt, also er möchte uns darauf aufmerksam machen. In unserem Garten ist ein Blindgänger gefunden worden, gell? Das haben die festgestellt mit Radar oder sowas. Und wir dürfen ab sofort das Grundstück nicht mehr betreten. Der muss vollkommen umgegraben und ausgepackert werden. Meine Mutter hat gesagt, um Gottes Willen, jetzt habe ich da die schöne Baum gepflanzt und alles schön angelegt. Also das ist alles umsonst gewesen. Und dann stellt sie raus, dass das damalige Spaßtelefon vom Bayerischen Rundfunk war. Ja, das hat uns schon einen Schreck eingejagt.
Es gibt natürlich noch viel schlimmere Schrecken für Gartler. Welche genau, erfahren Sie am Schluss der Sendung. Und auch die Inge Kendl hören wir nochmal an ihrem ersten Gartentag heuer. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Nicht erst seit Goethe gehört das mediterrane Klima, wo die Winter kurz, Frühling, Sommer und Herbst entsprechend lang sind, zu den Wunschträumen so manches nordalpinen Gärtners. In unseren Zeiten sind Mediterranità und Italianità dermaßen zur Mode geworden, dass beides heute schon manchmal ein gewisses Geschmackerl hat. Der Gipfel an Spießigkeit dürfte übrigens die heute weit verbreitete Übung sein, für die Bestellung beim Italiener sein Urlaubsitalienisch herauszukramen. Aber das nur nebenbei. Da loben wir uns die ungeheizten Pionierzeiten des 16., 17. und 18. Jahrhunderts, in denen das Ziehen von mediterranen Zier- und Nutzpflanzen noch ein Abenteuer war, das einigen Aufwand erfordert und so eine ganz neue Gebäudegattung hervorgebracht hat, die Orangerie. Ein Prachtexemplar eines solchen Gewächshauses steht auf Schloss Seehof in Memmelsdorf bei Bamberg. Dort braucht man fürs Ausräumen der Pflanzen ins Freie eine ganze Woche. Das barocke Orangeriegebäude beherbergt nämlich über 200 der kostbarsten Hochstämme.
Mein Name ist Michael Kummer. Ich bin seit über 30 Jahren hier in Schloss Seehof tätig. Bin hier der verantwortliche Gartenmeister und wir bemühen uns jetzt in diesen Zitrusbestand aufzubauen und im Laufe des Jahres zu präsentieren.
Mein Name ist Oliver Laufer. Ich bin hier in Schloss Seehof der Orangeriegärtner. Wir stehen jetzt hier in der barocken Orangerie, die im Sommer als Festsaal genutzt wird und im Winter als Überwinterungshaus für die Pomeranzen und Zitruspflanzen. Die hat eine Länge von 30 Metern, 10 Meter breit und Höhe 8 Meter, ist ausgemalt mit Säulen und Wandschmuck, Stuck und ja, ist also wirklich ein schöner Festsaal zum Heiraten oder für Veranstaltungen. Und im Winter stehen eben unsere über 200 Zitruspflanzen hier.
Wenn Orangeriegärtner Oliver Laufer von Pflanzen spricht, dann sind das allerdings keine Töpfchen für die Fensterbank, sondern große, richtig große Gewächse. Schließlich wollte man im Barock in einem echten Hain aus Zitrusbäumen Lust wandeln.
Die kleinste Kübelgröße, die wir im Park präsentieren, hat 45 Liter. Und die Stämmchen, die haben Stammhöhe von 1 Meter und einen Kronendurchmesser von bis zu 1 Meter. Und die großen Hochstämme, die sind bei 1,60 Meter Stammhöhe und haben einen Kronendurchmesser von 1,30 bis 1,40 Meter.
Kübelhöhe plus Stammhöhe und die kugelig geschnittene Krone, das heißt bis zu 3,5 Meter Gesamthöhe. Im Winter muss der Gärtner lüften, schneiden, auf Schädlinge achten, schattieren und die Heizung kontrollieren.
Hier haben wir jetzt einen Citrus Volcameriana. Das ist eine Zitruspflanze, die es auch damals im Barock schon so gab, also die Sorte. Fruchtbesatz, kompakte Krone, die ist jetzt auch schon beschnitten, ausgeschnitten, ausgelichtet, um dann einfach den Schädlingsbefall möglichst gering zu halten, dass die Luft praktisch durch die Krone kann. Ähnlich wie beim Obstbaumschnitt wird es gehandhabt. Das sind jetzt also unsere, sag jetzt mal, unsere Elite. Das ist der älteste Bestand, den wir haben. Die haben alle jetzt ungefähr Größe von 1,70 Meter, 1,80 Meter Gesamthöhe und fruchten alle, also sind voll im Ertrag. Wir haben einen großen Bestand, wir haben ja über 200 Pflanzen. Das Ausräumen, das funktioniert nicht. Man kann schnell mal rausräumen und dann, wenn es doch wieder kalt wird, räume ich schnell wieder rein. Das ist ein logistischer Aufwand. Wir sind eine Woche damit beschäftigt, die Zitruspflanzen auszuräumen, rauszustellen, zu verankern. Vor allem draußen der Wind würde uns die natürlich gnadenlos umwerfen und wird Äste ausbrechen dann durch den Sturz. Da hängt der ganze Regiebetrieb dran. Und deswegen räumen wir erst nach den Eisheiligen optimal natürlich bewölkten und nicht zu heißen Tag aus.
Die Pflanzen müssen also schon innen durch Lüften fit gemacht werden. Aber der Orangeriegärtner muss sie auch vor Sonnenbrand behüten.
Die wachsen praktisch ohne direkte Sonneneinstrahlung, wachsen die Triebe heran und sind das Sonnenlicht gar nicht gewöhnt. Das ist ja aggressiv, das geht ja uns Menschen auch nicht anders. Wir müssen uns ja auch langsam an die Sonne gewöhnen, wenn wir aus der Frühjahrsmüdigkeit aufgewacht sind, ja.
So große Kübelpflanzen haben natürlich ihr Gewicht. Man bekommt schon bei ihrem Anblick Mitleid mit den Bandscheiben der Gärtner. Rückenprobleme haben sie aber nicht.
Nein, wir erleichtern uns die Arbeit hier, Gott sei Dank. Wir haben jetzt einen mobilen Hebekran angeschafft zum Umkübeln der Pflanzen. Wir haben modifizierte Sackkarren, mit denen wir die etwas leichter handhaben können. Und auch große Pflanzen werden dann auch zu zweit bzw. zu dritt bewegt und dann draußen im Park natürlich mit dem Radlader verfahren.
Zitrusgewächse tragen gleichzeitig Blüten und Früchte. Deshalb galten sie als Symbol immerwährender Jugend. Und die Blüten verströmen einen betörenden Duft.
Teilweise riechen die mir sogar zu streng. Also so eine Bergamott, wenn man blüht, da kann man auch, würde ich den ganzen Tag, wenn ich es riechen würde, würde ich Kopfweh bekommen. So intensiv riecht es ja. So richtig süß, schwerer Duft, ja. Aber die meisten Fruchtsorten, die riechen wirklich angenehm.
Ah, oh,
ist das toll. Also sehr schön. Und die Töpfe auch passen so gut.
Eine Reisegruppe hat durchs Fenster die Orangenbäume entdeckt. Und ähnlich begeistert war wohl auch die Hofgesellschaft im 18. Jahrhundert. Oliver Laufer hat viel Kontakt mit den heutigen Besuchern und freut sich über das Interesse.
Vor allem, wenn die dann fruchten, wenn die dann sagen, ah, sind das echte Orangen, das gibt's doch gar nicht. Und dann sagt man doch, und dann, ja, die habt ihr doch hingehängt. Und solche Sachen kommen dann schon mal, ja. Aber das macht dann schon stolz, ne? Oder ich beobachte dann halt, wenn man dann so in der Krone arbeitet irgendwo und ein paar Meter weiter kommen dann halt wieder so ein Schwung Touristen und die gucken dann, ja, und schau mal da und... Da müssen wir die Leute dann immer bremsen, weil die gucken ja gerne mal mit den Händen und nicht mit den Augen. Aber ja.
Wer Orangen auch schmecken will, der sollte lieber im Restaurant-Café Schloss Seehof einkehren. Jetzt, zu Beginn der Freiluftsaison, bietet der Küchenchef eine besondere Spezialität an.
Mein Name ist Neubauer Gerhard. Ich bin der Küchenchef im Schloss Seehof in Memmelsdorf. Im Moment machen wir ein wenig Orangen-Panna Cotta mit frischer Sahne, Zucker, Vanilleschoten und frischen Orangensaft und zum Abbinden nehmen wir noch Gelatine. Die Sahne wird mit Orangensaft verkocht, dann ist schon mal der typische Orangengeschmack mit drin und oben als Deko machen wir noch glasierte Orangenfilets mit oben drauf.
Die Orangerie in Schloss Seehof, ein wahrhaft fürstlicher Genuss für alle Sinne.
Wenn Sie mitgenießen wollen, Bilder und Rezepte finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern. Orange and Lemons heißt dieser Square Dance für vier Paare. Bei aller Liebe, Orangen und Zitronen wachsen bei Inge Kendl natürlich nicht in ihrem Münchner Kleingarten. Da geht's jetzt ganz traditionell und, wenn die Bemerkung nochmal erlaubt ist, völlig unspießig ab ins Beet.
Daheim habe ich schon Zucchini aufgesetzt und die setze jetzt ich ins Frühbeet.
So kleine Setzlinge?
Ja.
Wo hast du die daheim? Im Blumenkasten?
Die habe ich in so einer Schale drin gehabt jetzt und auch mit so einem Plastik überdeckt, dass sie schön warm haben. Und die tue ich jetzt ins Frühbeet. Das ist eiskalte Schlotze.
Inge Kendl nimmt gleich eine Gießkanne mit Regenwasser mit zu ihrem Frühbeet und eine Handschaufel, um die Erde zu lockern.
Ui, und die Ameisen. Ja, die werden sie gütlich. Das machen wir locker. Den Feldsalat habe ich vorher schon im Herbst gesät. Der ist nicht kaputt gegangen über den Winter.
Aus ihrem Schuppen holt die Gärtnerin eine Tüte mit Hornspänen. Die kommen als Dünger in die Erde des Frühbeetes.
Da muss man sich ja ganz schön bucken, gell?
Ja, du, manchmal habe ich schon arge Schmerzen. Aber das vergeht wieder.
Mit dem Finger ein Loch hinein in die Erde und dann wird der Setzling reingesteckt.
So. Die Zucchini-Pflanzen sind sehr ertragreich. Da muss man nicht mehr als wir drei oder vier haben. So, jetzt soll ich es noch gießen. Ich meine, das genügt. So, jetzt mache ich dazu, Uli. Lass ein bisschen Luft rein. Dann haben wir es für heute. Hoffentlich jetzt morgen wieder steht, weil dann bin ich wieder da.
Bei so viel Gartenlust darf auch der Gartenfrust nicht fehlen. Denn ganz egal, ob in Unter-, Ober- oder Mittelfranken, in der Oberpfalz, Nieder- und Oberbayern oder wie in unserem folgenden Beitrag in Schwaben, genauer im Allgäu, sind des Gärtlers größter Schrecken Schnecken. Ganz egal, auf welche Ideen zur Bekämpfung der schleimigen Monster man kommt, sie scheinen alles zu kennen und geschickt zu vermeiden. Und wenn's für uns ab ins Beet heißt, sind sie längst schon da.
Ruhe! Jetzt! A Ruhe ist! Jetzt, hey, dir Schnecker.
Schon wie?
Ja, ja, dir wisset schon, wie es gemeint habe.
Schleimer.
Liebes Schneckenvolk, es ist wieder soweit. Das Frühjahr beginnt, der Sommer kommt, aber Vorsicht, Leute. Es geht wie jedes Jahr wieder um Leben oder Tod. Ja, die Lage ist ernst. Dir wisset, die Menschen mögen Eis it. Sie ekelt sich vor Eis und deshalb lassen sie sich jedes Jahr neue Grausamkeiten einfallen, um Eis zur Strecke zu bringen. Wer ist neu hier?
Ich, ja.
Hier hinten.
Ja, mehr so Frischling. Ah gut, also dann, für euch noch einmal von Anfang an. Wo kommt mir her?
Auf eine Schleimspur.
Wo kommt mir her? It, wir kommt mir daher? Wir Nacktschnecker sind aus Spanien importiert und wir haben hier keine natürlichen Feinde. Klar, Igel, Vögel, Eis rührt keiner an, mit der denen im Hals stecken bleiben. Und deswegen sind wir ja auch so viele. Aber der Mensch ist unser größter Feind. Und am schlimmsten sind die, die eine Ahnung haben vom Garten. Also, Regel Nummer 1. Sucht er einen Pflanzendeppen. Einer mit einem neuen Garten. Der kennt noch nicht alle Tricks.
Ah ja, super Tipp. Und wie erkenne ich die?
Ja, das ist doch ganz einfach. Am dilettantisch angelegten Beet. Das ist direkt am Boden. Mei, sind die blöd. Wo war ich jetzt gerade?
Beim Gartenidioten.
Ah ja, klar. Also, kriechet nei in die Gärte von Leuten, die keine Ahnung haben. Die anderen, die haben nämlich inzwischen die fiesesten, perfidesten Methoden entwickelt, um uns zur Schnecke, zur Strecke zu bringen. Sagt's einmal, mögt ihr ein Bier?
Wo ist denn noch eins? Ich hab einen Durst.
Ja, dir Anfänger! Bier tötet euch! Die Menschen stellen Bierfalle auf. Becher sind es, im Boden drin. Ihr riecht's das Bier, kriecht's nah, leckt's euch die Fühler vor Freude, dann fallet er rein und zack, das war's. Ertrunken. Ja gut, okay, dir sterbet im Vollrausch. Aber wollt ihr das?
Nein, das ist ja gemein.
Nicht mal mehr zum Stammtis darf man.
Nächste Regel, Freunde. Versteckt euch in der Dämmerung it unter Steiner, Eimern oder Blumentöpf. Dir dreht der Schneckenhasser nämlich um und schon haben's euch. Also, wenn ihr einen Menschen mit Taschenlampe näher kommen seht, nehmt die Fühler unter die Arme.
Welche Arme?
Und dann schleicht euch so schnell, wie es geht.
Schnell? Machst du Witze?
Nächste Regel. Spitze Steine, Sägespäne. Oh, wenn dir junge Pflanzen dahinter noch so verlockend riechen. Nicht drüber kriechen. Das tut weh am Bauch. Und das Abendessen ist deren Schmerz it wert. Und wenn ihr einen Schneckerzaun seht, das ist so ein Ding mit Kanten nach außen. Vergesst es, da kommt dir drüber, umdrehen, neues Ziel suchen.
Chef, Frage. Du hast vorhin mal gesagt, wir hätten keine natürlichen Feinde. Ich hab da aber mal was von Laufenten gehört. Und für die sind wir wohl sowas wie ein Leibgericht.
Ja, das ist richtig. Aber dir hat natürlich auch wieder der Gartenprofi, nicht der Gartendepp. Und wenn der seine Laufente it hinterm Zaun hat, dann ganzem Stifter, die hauert ab. Also, die Sache ist für Eisschnecker ganz einfach. Wo's quakt, da kriechet dir einfach it nah. Es sei denn, dir wend deren Menschen ärgere und deren Zaun aufmache, damit dir Ente abhauert. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Wie sollen wir das denn schaffen?
Ja, du hast recht. Ärgeret dir Menschen lieber nicht, sonst werden sie bloß noch wütender auf Eis. Und nachher rächert sie sich. Nachher kommen sie mit Spaten oder mit einer Gartenschere oder Salz oder kochendem Wasser. Ja, das war's dann. Also, lass es lieber sein.
Chef, noch was. Bier sollen wir meiden, hast du gesagt. Was ist denn mit dem Korn?
Ein Korn?
Bier und Korn, verstehst du?
Ja, wo kommst jetzt du her? Bist du eine Preisenschnecke? Nein, nein, nein. Kein Korn. Und das gilt für alle. Habt ihr gehört? Korn ist Gift. Bloß ich drüber kriechen über das blaue Zeug. Oder davon abbeißen. Mei, oh mei, oh mei. Dir habt ja überhaupt keine Ahnung. Habt ihr euch jetzt alles gemerkt?
Ja. Glaub schon.
War aber ein bisschen viel jetzt.
Ja, ihr könnt mir auch eine Mail schicken, falls jetzt nur eine Frage aufkommt. Die Adresse ist schneckenking@superschleimspur.com. Also Leute, passet auf euch auf und merket euch, bloß die Harten bleiben im Garten. Die Blederschnecke bleibt auf der Strecke.
Aber aufgepasst, es gibt nicht nur Nacktschnecken im Garten. Die einheimischen Gehäuseschnecken beispielsweise sind meist völlig ungefährlich, teilweise sogar geschützt. Alles Wissenswerte rund um Schnecken finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern.
Kriecht die Schnecke, kriecht die Schnecke den Berg hinauf, den Berg hinauf, den Berg hinauf.
Haben Sie gewusst, dass das Wort Beet ursprünglich das gleiche Wort ist wie Bett? Genauso wie das Bett bedarf auch das Beet sorgfältigen Herrichtens und während das eine Schauplatz des ständigen Wechsels von Schlafen und Wachen ist, so gehören ja auch zum Gartenbeet der Wechsel von Winterruhe und sommerlichem Leben. Aber bitte lassen Sie niemals in Ihrem Bett rote Beete wachsen, schon gar keine mit zwei E. Die roten Beete sind ein norddeutsches Wort und erst in neuerer Zeit entlehnt aus dem lateinischen Beta für Rübe. Bei uns haben die roten Rüben mehrere Namen, Rana zum Beispiel oder auch Biesen, Bisten oder Batzelrübe. Die letzteren Wörter hängen ebenfalls mit dem lateinischen Beta zusammen, sind aber schon in jenen großen Zeiten in die süddeutschen Sprachen gekommen, als das Weltreich der Römer bis weit über die Donau hinausgereicht hat. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass unsere südliche Kultur, auch unsere Gartenkultur, eben doch mediterranen Ursprungs ist, während man sich im Norden Deutschlands die Mediterranität erst künstlich importieren muss. Nix für ungut. Bayern genießen geht übrigens jetzt gleich im Fernsehen weiter. Ab ins Beet heißt es in einer Viertelstunde bei unseren Kollegen auf BR Alpha inzwischen Spessart und Karwendel. Und ich wünsche Ihnen einen hoffentlich schönen Gartensonntag.
Ab ins Beet. Das war Bayern genießen im April mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren 6 Regionalstudios. Von Klaus Rüfer aus dem Studio Mainfranken war der Bericht über die Dorfgartenschau im mainfränkischen Himmelstadt. Inge Kendl in ihrem Münchner Schrebergarten porträtierte Uli Trebin von der Redaktion München. Von Christine Gaub aus der Oberbayern-Redaktion kamen die Tipps für Setzlinge von der Biobäuerin. Der Beitrag über den Sternekoch Thomas Kellermann war von Angelika Schüdel aus dem Studio Ostbayern. Die Orangerie von Schloss Seehof hat Andreas Höfig aus dem Studio Franken besucht. Und die Glosse über den Allgäuer Schneckenkönig und seine Untertanen machte Thomas Stottrop aus unserer Schwabenredaktion. Ton und Technik Cordula Vanschura, Regieassistenz Angela Breyer, Redaktion und Regie Gerald Huber.